SWOT Inside, der Business Podcast. Reden, wirken, sehen. Wo aus Gedanken Synergien werden.
Willkommen zur heutigen Ausgabe des SWOT Inside Podcasts, in dem wir in der Softwareallianz uns gegenseitig kennenlernen. Und wir freuen uns riesig, heute Björn Grönewald hier zu haben. Und wie immer, Björn, starte ich mit der schwierigsten aller Fragen. Erstens, wer bist du? Und zweitens, warum gibt es euch als Firma?
Ja, mein Name ist Björn Grönewald, 44 Jahre alt, waschechter Ostfriese, in Leer-Ostfriesland geboren. Und warum gibt es die Firma? Sind im Grunde meine Eltern schuld. Ich sage auch immer, ich bin erblich vorbelastet. Das heißt erstmal, ich bin direkt in die Selbstständigkeit gegangen. Das liegt daran, weil meine Eltern selbstständig waren. Ja, und letztendlich, warum bin ich im Bereich Computer, sage ich mal so, gelandet? Ich hatte mit circa 6, 7 Jahren meinen ersten PC. Das war ein Schneider-PC. Mein Vater hatte vorher einen, ich glaube, Commodore 128 bei Aldi gekauft. Das waren so seine, als Kfz-Meister, seine ersten Schritte mit dem PC. Und da war ich dann auch Feuer und Flamme als ganz kleines Kind. Und dann ging es los in der Firma im Autohaus, dass da die ersten PCs Einzug erhielten. IBM damals noch original, schweineteuer. Und ich habe den Schneider-PC bekommen, habe dann irgendwann die alten Rechner aus der Firma bekommen. Und so entstand dann erst der Wunsch, Computerhändler zu werden. Und dann im Laufe der Zeit wurde aus dem Computerhändler der Informatiker bzw. Softwarehersteller.
Okay, und ich höre da irgendeine Passion zu Computern. Damit kann man Business bauen und Geld verdienen und all das, aber irgendwo muss die Passion das ja antreiben. Kannst du dir ein bisschen genauer erläutern? Also du hast sehr, sehr früh angefangen, mit Computern rumzuspielen, aber was hat dich da entflammt, dass du dem dein zumindest einen Lebensabschnitt widmen möchtest und nicht beispielsweise in die Fußstapfen deines Vaters zu treten oder was deine Mutter getan hat?
Ja, ich war zusätzlich auch noch im Computerclub, also was hat das entflammt? Es macht einfach irgendwo Spaß oder hat damals als Kind, als Jugendlicher Spaß gemacht. Dann nachher auch die Spiele natürlich, ne? Also ich habe relativ früh auch mit meinem Vater sogar einen Vokabeltrainer programmiert, das weiß ich noch. Da war ich irgendwie 8, 9 oder so. Da haben wir das zusammen gemacht. Er hat damals Leasingprogramme entwickelt, das weiß ich auch noch. Damals in der Kfz-Branche war es so, dass es keine Programme gab von den Banken, so hier kannst du jetzt mal die Leasingrate ausrechnen. Das wurde einmal, gab es wahrscheinlich damals irgendwelche Listen, Standardlisten. Und mein Vater hat dann eine Software gebaut auf dem C128, mit der er damals noch auf der Kassette aufgenommen, mit der er das berechnet hat. Ja, und da war ich halt immer dabei und das hat mich halt fasziniert. Dann war ich im Computerclub jeden Donnerstag und jeden Samstag. Donnerstagabend, Samstagnachmittag, habe da meine Zeit verbracht. Und heutzutage muss ich sagen, was ich interessant finde, ist halt an der IT auch in Bezug auf andere Domänen, dass man in andere Domänen reinkommt. Was meine ich damit? Gesundheitsbereich, Landwirtschaft, was ist da wichtig? Was treibt die an? Wie kann man denen helfen und voranbringen durch Digitalisierung oder IT?
Ich habe das Gefühl, dass unter all dem eine Neugierde liegt, weil gerade insbesondere durch das, was du jetzt gerade beschrieben hast, dass dir das die Gelegenheit gibt, in viele unterschiedliche Bereiche zu gucken und gleichzeitig durch die Beschreibung dessen, was ihr da gebaut habt, ein Vokabeltrainer und ein Leasing-Berechnungsprogramm, löst ja konkrete Probleme für viele Leute. Höre ich das auch so ein bisschen. Und dann irgendwie drittens hatte ich so ein Bild vor Augen, dass der Donnerstagabend mit den anderen Nerds viel Spaß gemacht hat. Höre ich das so richtig, die in der Kombination, also Spaß, Neugierde und Wirkung?
Richtig, das kann man so sagen. Spaß, also wir haben da, damals habe ich auch an einem MS-DOS-Kurs teilgenommen, das weiß ich noch, da ging es darum, einen PC mit MS-DOS aufzusetzen. Da gab es noch ein Zertifikat. Das habe ich auch, wie gesagt, auch so mit 8, 9 Jahren gemacht. Da war ich natürlich auch stolz.
Hast du das noch? Kurs.
Nee, das habe ich leider nicht mehr, dass ich diesen Kurs bestanden habe. Aber was ich weiß, wir haben vor ein paar Wochen noch drüber geredet, was ich damals im Autohaus gemacht habe. Ich habe dann letztendlich auch relativ jung die IT sozusagen übernommen im Autohaus und habe dann Sachen auch fertig bekommen, die Softwarehersteller nicht hinbekommen haben. Ne? Da gab es damals so, kannst du dich vielleicht auch noch daran erinnern, wenn man so einen MB-Arbeitsspeicher hatte unter MS-DOS, weiß ich, kennst du diese Zeit noch?
Ja, absolut.
Ja, dass es häufig zu Speicherproblemen kam, dass man zu wenig Speicher frei hatte. So, und dann kam, das hat meine Eltern mir halt erzählt, das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, da kam dann der Softwarehersteller und hat versucht, das hinzukriegen auf dem PC, dass genug Arbeitsspeicher frei ist und sind dann nach einem Tag wieder weggegangen und dann habe ich mich rangesetzt und dann konnte mein Vater am nächsten Tag sagen, ihr braucht nicht mehr kommen. Wie? Braucht nicht mehr kommen. Ja, mein Sohn hat das gemacht.
Okay, wow. Also hast ein gewisses Talent dafür und top. Ja, sehr gut. Cool. Und so jetzt hat sich das so gefestigt. Also du bist eingestiegen mit, du bist jetzt 44 Jahre alt. Das heißt, du hast jetzt 38 Jahre vor dem Computer sitzen auf dem Buckel und hast auch Leute um dich herum geschart und eine Firma daraus gemacht. Was macht ihr und wie macht ihr das, was ihr macht?
Ja, also ich habe vielleicht, was auch noch kann man erwähnen kann, was besonders an meiner Firma ist, also ich habe die ja im Studium direkt gegründet, sozusagen. Mhm. Ich habe damals noch was ganz anderes gemacht. Ich habe auch noch Partyfotografie gemacht. Das war sozusagen im Ende der Schulzeit im Studium so mein erster Nebenjob sozusagen, wo ich aber auch Rechnungen geschrieben habe. Und dann habe ich, sag mal, links und rechts, wie man das kennt, so ein bisschen aus dem Studium, wir suchen hier jemanden, der was machen kann, da was machen kann. Habe damals meinen ersten Kunden Aleo Solar gehabt. Das war ja damals ein deutscher Solarpanelhersteller, der in Sachsen angesiedelt war. Headquarter war in Oldenburg, wo ich studiert habe. Da habe ich dann damals einen Online-Shop auf XT-Commerce-Basis, das kennt vielleicht einer andere noch, modifiziert, dass da die Händler einkaufen können. Ja, und so kam immer mehr dazu. Und dann habe ich irgendwann meinen ersten Mitarbeiter eingestellt, auf 450-Euro-Basis war das, glaube ich, oder 400 Euro. Der wurde dann irgendwann so Vollzeit-Mitarbeiter. Und das Besondere war halt damals, ich habe komplett remote schon angefangen. Also ich hatte Bewerbungsgespräche, wo ich den Leuten klar machen musste, nee, du musst nicht ins Büro kommen. Du brauchst einfach eine relativ schnelle Internetleitung. Das waren damals 16 Mbit, um vernünftig miteinander zu arbeiten. Und wir haben über ICQ kommuniziert, ne? Das, weil es gab Skype, gab es schon, aber Zoom gab es ja nicht. Teams gab es nicht. Und ICQ haben wir im Studium verwendet. Dann habe ich gesagt, okay, dann kommunizieren wir über ICQ. Und telefonieren vielleicht noch mal ab und zu.
ICQ hatte so einen ganz charakteristischen Notification-Sound. Hast du den noch im Ohr?
Oh!
Ja, gut. Ja, okay. ICQ war auch einer der ersten größeren Exits, den ich mitbekommen habe. Ne? Das war Yossi Wardichs Sohn. Und mit Hilfe von Yossi hatte es irgendwie, ich weiß nicht, für 400 Millionen Dollar oder sowas an irgendjemand verkauft, AOL, glaube ich. Noch in den 90ern. Das war sehr bemerkenswert damals.
Ja, da war das auch ein bisschen mehr Geld, ne?
Ja.
Aus heutiger Sicht würdest du sagen, ja, kleiner Exit. Ne?
Ja. Okay, also ihr seid von vornherein a priori remote, lange vor allen anderen. Und das ist euch bestimmt auch über die Zeit zugute gekommen. Was würdest du sonst sagen, charakterisiert euch so als Unternehmen in der Art und Weise, wie ihr operiert und auch euer Toolset, euer Werkzeuge sonst so ab unabhängig von wie ihr jetzt remote arbeitet, wo mich das interessiert, was eure Evolution ist. Also vielleicht habt ihr ja schon Tools gefunden, die wir alle noch brauchen. Uns nur noch nicht wissen.
Nee, also heutzutage setzen wir, sag mal so, die Standard-Tools ein. Wobei ich sagen muss, ich bin jetzt kein Freund davon, Tools wie Teams und so weiter intern zu nutzen. Wir benutzen Elements oder früher hieß es Riot für die interne Kommunikation, das ist auf dem eigenen Server. Also ich bin kein Freund davon, das irgendwo in die Welt oder über den Teich zu schicken, die Daten, wenn es nicht sein muss.
Das Elements, das auf Matrix läuft, Matrix.org?
Genau. Ja,
Das
genau.
Element, ja, okay.
Das benutzen wir jetzt, glaube ich, schon 8 Jahre mittlerweile. Ungefähr müsste es sein. Da gibt es ja auch die Apps zu. Ist ja im Grunde genommen wie WhatsApp mehr oder weniger. Aber dann auf dem eigenen Server kannst du auch sogar Telefonie mitmachen und so weiter. Machen wir nicht, aber das reicht vollkommen auf, wo wir dann unsere Chats haben zu den Kunden, zu den Kundenprojekten, die direkte Kommunikation, ja, und dann Teams und so weiter setzen wir im Grunde genommen nur ein, wenn der Kunde das möchte. Wenn er sagt, ich möchte über Teams mit euch kommunizieren, dann machen wir das. Ansonsten läuft es auch noch klassisch über E-Mail teilweise, was reinkommt. Und was uns ausmacht, so vom Team her, also wir sind recht unterschiedlich im Team. Also ich habe auch relativ, würde ich sagen, viele Frauen im Team. Ich habe einen promovierten Informatiker, ich habe einen promovierten Physiker im Team, ich habe den studierten Informatiker, also ich sag mal, eine bunte Truppe. Und in Leer haben wir auch ein Büro. Da sitzen zwei Mitarbeiter, der Projektmanager und der promovierte Physiker, die sitzen in Leer, die wollen gerne im Büro arbeiten und der Rest ist halt deutschlandweit verteilt. Und das ist auch wieder von Vorteil für mich, weil ich ja dann auch in den Randregionen, sage ich mal so, von Deutschland bezogen auf die IT auch fischen kann, gute Mitarbeiter finden kann, die ich dann einstellen kann.
Okay. Und wie schafft ihr es, die Kohärenz im Team aufrechtzuerhalten und überhaupt herzustellen? Also wenn alle verteilt sind, also manchmal will man ja auch ums Feuer tanzen zusammen. Arbeiten funktioniert gut, aber sich kennenlernen funktioniert besser, wenn man zusammen ums Feuer tanzt. Wie handhabt ihr das?
Ja, ums Feuer tanzen ist schwierig, weil wirklich eine Kollegin sitzt in der Nähe von Regensburg, dann der nächste in der Nähe von Münster und das ist schon wär eine größere Herausforderung, die alle irgendwo zusammenzubringen. Also müsste man auf jeden Fall sicherlich 2, 3 Tage, sonst wird sich das nicht lohnen. Ne? Aber ich glaube auch so im Team ist gar nicht so das Bedürfnis da. Also ich habe, glaube ich, eher so die Leute, die sagen, ich sitze lieber in meiner Kammer. Und kommuniziere über Elements, Teams und Co. mit den Kollegen. Wir haben auch mal etabliert, freitags hoch die Hände, Wochenende ist ein bisschen eingeschlafen, sollte ich mal reaktivieren, wo wir gesagt haben, okay, wir treffen uns jetzt alle und reden über Gott und die Welt sozusagen. Ne? Wenn einer jetzt erzählen möchte, wo er demnächst hinfliegt oder was er mal erlebt hat, also komplett von IT auch losgelöst, dass wir da über Themen reden.
Das heißt also, ihr seid hocheffektiv, weil ihr nicht kein Klatsch im Gang neben dem Wasserspender habt, sondern ihr redet tatsächlich über die Projekte und die Umsetzung.
Ja, wir reden auch so mal zwischendurch über andere Dinge. Ne? So ist das nicht. Und wenn man jetzt Präsenz mit Homeoffice vergleicht, ne, es gibt ja heutzutage auch noch Gegner des Homeoffice, dass sie sagen, ich will die Leute unbedingt in der Firma haben. Aber ich sage mir, was das angeht, ja, hat alles Vor- und Nachteile. Ne? Klar würde man mal gerne vielleicht ein Büro weitergehen, um mit jemandem mal face-to-face zu reden, in 3D sozusagen. Aber dann, wie du schon sagtest, da gibt es die, wenn es jetzt um die Effektivität angeht und arbeitet er wirklich 8 Stunden oder spielt er zwischendurch mal Minecraft oder sowas, was du sagtest, man trifft sich sonst auch im Flur und quatscht einfach mal. Ne? Also das ein
Genau.
gewisses Vertrauen sollte natürlich da sein im Homeoffice. Ne? Und ich lege auch viel Wert auf die Zeiterfassung, dass das vernünftig gemacht wird. Und ansonsten, ja, man merkt es ja irgendwo auch manchmal dann, wenn der Mitarbeiter irgendwie nicht so ganz da ist, sage ich mal so.
Ja, meistens ist es aber positiv korreliert, ne? Wenn du es einfacher hast, dich um dein restliches Leben zu kümmern, deine Familie und deine sonstige Maintenance, dann bist du entspannter für Arbeit. Also das ist zumindest das, was wir erleben mit unserem Setup bei Dality, was so ähnlich ist. Ne? Wir haben auch ein Office, das wir eigentlich nur haben, weil ein, zwei Mitarbeiter gerne ein Office haben. Aber eigentlich arbeitet jeder von da, wo er gerade ist.
Ja, ich bin auch mehr oder weniger, wenn ich nicht, also ich bin nicht im operativen Geschäft sozusagen in der Firma. Sprich, ich habe meinen Projektmanager, der führt die Kundengespräche, Angebote, Rechnungen schreibt er und so weiter. Wir kommunizieren jeden Tag miteinander, aber ansonsten bin ich der Kobra, sage ich immer so schön. Ja, der Begriff aus Hamburg für die Leute, die auf Kiez stehen und die Leute reinholen, das, was meine ich damit, dass ich derjenige bin, der auf Netzwerkveranstaltungen geht und so weiter und schaut, ob es da irgendwo jemanden gibt, der Bedarf hat. Und deshalb bin ich auch häufig, sehr häufig dann sonst zu Hause. Und es ist jede Menge Zeitersparnis, ne? Also ob du jetzt auf dem platten Land lebst mit da bist du wahrscheinlich deine Dreiviertelstunde unterwegs in die Firma. Und wenn du Berlin nimmst, da sagt man ja auch so, einen Weg in Berlin, 1,5 Stunden kann man mit rechnen. Ne? Außer man wohnt jetzt mehr oder weniger direkt neben der Firma. So, und wenn man das hochrechnet auf die Woche, was da an Zeitflöten geht. So, und wiederum ich als Arbeitgeber sage mir, wenn mal was ist und irgendwo brennt die Hütte beim Kunden, ist es ja auch leichter, dem Mitarbeiter zu sagen, du kannst dir eben kurz einmal deinen Rechner anmachen, eben kurz schauen, dass wir da die Kuh vom Eis bekommen. Ne? Und er muss nicht erstmal 1,5 Stunden in die Firma fahren.
Und so ein Team, das so verteilt ist und sich vielleicht auch zum Teil noch nie getroffen hat, hast du das Gefühl, es gibt Dinge, die alle gleich anfeuern, wo die alle wach werden und sagen, das ist geil, das ist sexy, da wollen wir dran arbeiten. Also was sind so Dinge, nach denen du suchst, die dem Team Spaß machen? So Challenges in irgendeiner Form.
Also grundsätzlich achte ich immer drauf, oder es ist mir wichtig, dass das, was die Leute machen, dass es denen irgendwo Spaß macht. Ne, wenn wir dann potenzielle neue Projekte haben und das ist jetzt nicht so unbedingt das Kerngebiet der Person, dass ich dann frage, hast du da Lust zu? Ne? Also manchmal gibt es Situationen, da muss es einfach gemacht werden, aber grundsätzlich sollen die irgendwo Spaß an der Arbeit haben bei mir. Und deshalb stelle ich immer auch gerade bei dem Einstellungsgespräch oder Erstgespräch, wenn ich mit Leuten rege, gewisse Fragen halt. Ne? Auch zum Beispiel das Thema bei IT-Lern ist ja, ich frage dann immer so, wenn der kommt drauf an, wo derjenige wohnt, wenn er jetzt in der Nähe von Berlin wohnt, pass mal auf, wenn ich einen Kunden in Berlin habe, wärst du bereit, mit zum Kunden zu kommen? So, und da gab es schon mal einen Kandidaten, der sagte, ich habe Probleme mit Menschen im Real Life. So, aber da habe ich ihm gesagt, okay, ich finde das top, dass du das jetzt gesagt hast, das ist ein Teil des Deals. Ich sage immer, das Gesamtpaket muss stimmen. Ich habe nicht den super idealen Entwickler. Jeder hat seine Ecken und Kanten, habe ich auch. So. Und deshalb sage ich immer, das Gesamtpaket bei den Entwicklern muss stimmen.
Klar.
Und so habe ich das dann auch bei ihm. Ich habe ihn eingestellt und ich wusste, okay, ihm muss ich nicht kommen, damit kannst du nach Berlin kommen. Da sind 20 Leute, mit denen wir uns jetzt unterhalten wollen.
Also du hast ein gutes Gefühl für die Verfasstheit von jedem Einzelnen, ne? Was macht den oder die an, worauf haben die Lust? Würdest du sagen, da gibt es auch irgendeine Art von Kohärenz im Team, wo du, wenn du ein großes Projekt anschleppst und du sagst, okay, das hier wollen wir jetzt machen, wo alle aufgeregt sind und mitmachen wollen. Gibt's da irgendwas? Also wie würde so ein Projekt aussehen?
Also grundsätzlich kann man sagen, KI ist natürlich ein Thema, ne? Da sind sie alle heiß drauf, aber nur fast alle heiß drauf. Mein Physiker ist sehr skeptisch, der will lieber selbst coden, der will keine KI nutzen. Ja, das kann man so sagen, so als Oberthema, das KI, da sind sie alle heiß drauf, finden sie sehr interessant und wollen sich mit beschäftigen. Ansonsten von den Branchenthemen her, fällt mir gerade nichts ein, wo ich sage, oh, da ist die und die Person besonders heiß drauf. Ist ja umgekehrt, dass ich schon hatte, dass eine Person sagte, pass mal auf, das hat mit letztendlich unterm Strich mit dem Schlachten von Tieren zu tun und damit habe ich ein Problem bei dem Projekt und wollte deshalb aussteigen aus dem Projekt.
Okay, fair. Machen wir auch so bei uns. Ne? Also wir
Habe ich dann auch sozusagen akzeptiert. Habe ich gesagt, okay, ich esse Fleisch und er isst kein Fleisch, ist okay. Und ich würde das Projekt weitermachen, aber du möchtest nicht, okay, dann verlagern wir das Projekt auf eine andere Person.
Du hast AI gesagt, als so ein Common Denominator. Das mit dem Physiker kann ich gut verstehen. Mein Bruder ist grundlagentheoretischer Physiker, der findet AI auch doof. Aber die anderen finden AI irgendwie cool. Macht ihr irgendwas damit? Also habt ihr das aktiv irgendwo im Portfolio? Baut ihr da Sachen für Kunden oder für euch selber? Was macht ihr mit AI?
Ja, also da bin ich selbst auch sehr stark involviert. Da kommt wieder mein Spieltrieb oder die Spielkomponente, von der du am Anfang ja geredet hast, zum Tragen. Ich beschäftige mich, das ist das andere, was ich mache in der Firma. Ich beschäftige mich mit neuen Technologien, wenn ich nicht irgendwo auf einer Netzwerkveranstaltung bin und Kaffee trinke. Jetzt momentan beschäftige ich mich sehr stark mit KI, habe unsere eigene Webseite komplett gepromptet. Da sehr viel Erfahrung gesammelt, was schief gehen kann, was für ein Quellcode da rauskommt. Der ist nämlich jetzt mittlerweile totale Grütze, laut einer Entwicklerin. Ich hatte sie gefragt, pass mal auf, die Kompilierung, das ist Next.js-Code, dauert 14 Minuten. Brauchen wir da vielleicht einen größeren Pipeline-Server? Und dann sagt sie, ja, ich gucke mir das mal an, sagt sie, Björn, so einen schlimmen Code habe ich noch nie gesehen. Ich sage, ja, das ist ja mal ein Argument gegen KI. Letztendlich, da geht kein Quellcode raus, ist unsere eigene Webseite. Die Webseite, finde ich, sieht grundsätzlich gut aus, sie läuft, sie ist dann schnell, wenn sie kompiliert ist, dann passt das, ne? Aber das ist gerade so, was ich lerne oder Analyse von Daten. Wenn du heute mit dem LLM Daten analysierst, haben wir gehabt, dann kommt das und das Ergebnis und nächsten Tag fragst nochmal und auf einmal kommt ein anderes Ergebnis. Also man muss da, man darf nicht der KI blind vertrauen.
Auf keinen Fall, ja.
Und das ist
Was,
aber,
was,
glaube ich,
was?
so ein bisschen das Problem, was wir vielleicht aktuell haben mit den Nicht-ITlern. Also ich glaube, mittlerweile gibt es einige, die noch nie was mit Programmieren zu tun hatten, die jetzt meinen, sie könnten dir Webportale bauen oder Apps bauen. Und ohne den Code zu validieren, der dabei rauskommt. Und dann die potenzielle Kundschaft sagt dann natürlich wieder diesen Standardspruch, ja, das ist ja schnell gemacht, den kennst du ja bestimmt auch aus der IT, wieso dauert denn das so lange? Und die sagen sich jetzt, ja, da schmeißt du Cursor oder so einmal 10 Minuten an, dann ist das doch fertig. Na.
Mit welchem Stack arbeitest du da, wenn du jetzt rumprobierst und mal rausfindest, ob das interessant sein könnte fürs Team? Was sind so die deine Toolchain in AI?
Ja, gut, um Cursor, ne? Da kannst du ja die verschiedenen LLMs auch ansprechen. Ich habe jetzt einzelne rausgepickt aus dem Team sozusagen, denen ich gesagt habe, okay, jetzt dürft ihr mal Cursor verwenden. Habe dann gesagt, okay, passt aber auf, dass ich da kein Loch ins Portemonnaie bekomme. Da waren sie erstmal alle abgeschreckt. Und dann habe ich zwischendurch mal den Stand rausgegeben, wie viel Token jetzt schon verbrannt sind und wie viel Euros. Weil letztendlich geht das ja auch ins Geld, ne? Also meine Spielerei, die ist richtig ins Geld gegangen.
Na, ganz schnell gehen.
Ne? Und wenn man dann allgemein dieses KI-Thema und wenn man dann noch berücksichtigt, dass ja aktuell die großen Firmen, die dahinter stehen, ja auch gar kein Geld verdienen, dann wird es ja interessant, was da überhaupt letztendlich rumkommt bei dem ganzen Thema, ne? Wer da nachher überlebt und was es kostet und welchen, letztendlich geht ja immer um Geld, welchen monetären Vorteil hat es dann noch, ne? Wenn die nachher die so Gebühren erheben, dass sie auch Geld verdienen.
Gut, klar. Ich meine, wir wollen jetzt nicht über die Strategie von US-amerikanischen Startups hier unbedingt viel reden, aber wenn man sich vor Augen führt, dass PayPal seine Profitabilitäts Abgründung strategisch auf nach 25 Jahren gesetzt hatte, weil erst dann ausreichender Market Capture vorhanden war, um Profitabilität anzuschalten und Amazon so ähnlich, dann kann man sich sehr genau ausrechnen, was da passiert, ne? Winner takes all. Und was auch immer es kostet, um der Winner zu sein, die anschließenden Profite, die dann einfach zu capturen sind, werden die Mühe sehr, sehr gering erscheinen lassen später. Aber es ist halt ein Winner-Take-All-Game. Ganz sicher. Da mehr als sonst wo. Aber gut, okay. Wo wir jetzt gerade so schon bei fast geopolitischen Themen sind, schließt sich da fast natürlich die Frage an: Was sollte die Welt euch so geben? Also, was wünscht ihr euch? Was kann die Welt besser machen, damit ihr glücklicher seid als Crew? Was fehlt da?
Da hast du mir jetzt die Frage gestellt. Weil also ich persönlich würde erstmal sagen, Frieden. Also auf Frieden. Gerade was abgeht auf der Welt, da habe ich so keinen Bock mehr drauf.
Mhm. Ja,
und mit den Herausforderungen. Es ist ja auch so, dass das Ganze ja unser Business auch stark beeinflusst. Ne? Die Zurückhaltung, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber bei uns, es zieht sich alles wie Kaugummi. Mhm. Ein Projekt wurde jetzt aufgrund des Iran-Kriegs verschoben. Dann hast du die Ghoster, ne? Haben wir auch schon mal in einem anderen Call mal kurz drüber geredet. Was mich total nervt, dass die Leute nicht ganz klar sagen können, pass mal auf, geht gerade nicht, wir verschieben das oder so, du kriegst kein Feedback. Das nervt mich total. Und
okay.
Aber es also ist ja auch ein Stück weit, ich sag mal so, mit dem Verschieben und so weiter, ist es verständlich. Ne? Also ich hatte da vor ein paar Wochen auch ein Gespräch, so eine Art Speed-Dating, Business-Speed-Dating, wo es darum ging, eure Herausforderungen. Und da sagte ein Banker, ja, unsere Herausforderung ist, dass unsere Kunden nicht zur Ruhe kommen. Und genau das, denke ich, ist es bei mir auch. Die Kunden kommen nicht zur Ruhe, weil es, ich sag mal so, erste Gaskrise, zweite Gaskrise, Ölkrise, Corona, dass sie sich, ich sag mal, relativ, ich sag mal, strategisch mit ihrem Unternehmen beschäftigen können und sagen können, okay, jetzt, was brauchen wir jetzt die nächsten Jahre für Systeme, für Tools, damit wir profitabler sind, effektiver arbeiten. Und das fällt dann hinten rüber, weil sie nur noch am Feuer löschen sind, ne? Oder kleine Brände austreten müssen.
Also ich höre, du wünschst dir Frieden, weil wir gerade in so einer Zeit von Volatilität sind und wahrscheinlich ist es ein Zeitalter der Volatilität und die Leute können nicht wirklich gut damit umgehen. Also du wünschst dir auch noch vernünftigen Kommunikationsethos in diesem Durcheinander, dass man wenigstens so ein bisschen Frieden und Ruhe darin finden kann, weil man Bescheid weiß, wo man steht und nicht falsche Hoffnungen irgendwie mit sich rumschleppt. Das höre ich so als Gemengelage. Stimmt das ungefähr?
Ja, das ist richtig. Aber unabhängig davon würde ich natürlich Frieden nicht schlecht finden. Also ich bin jetzt kein Fan davon, dass irgendwo Menschen sterben.
Das ist eine solide Grundlage für ein gutes Leben, würde ich sagen.
Ja.
eindeutig. Cool, mein Lieber. Ich danke dir für diese Zeit und die Offenheit und die Möglichkeit, euch und dich ein bisschen besser kennenzulernen. Und freue mich auf weitere Einstiege. Vielleicht machen wir mal eine Spezialrunde über AI und den Einsatz derer für Umsetzung. Ich glaube, das interessiert alle. Vielen, vielen Dank.
Das können wir gerne machen. Musik